Von Tag zu Tag mit Andreas Obrecht.
In der heutigen Sendung von Tag zu Tag, zu der ich Sie herzlich begrüße, geht es um Rezepte und Konzepte gegen die Mutlosigkeit, die Verzagtheit, das Jammern, die Negativität und jenen Pessimismus, der, so scheint es zumindest, immer stärker um sich greift. Anlass ist das fünfjährige Bestehen der Initiative Mutmacherei und die Gründerin dieser Initiative, Dr. Ira Moller, ist heute zu Gast im Studio. Frau Dr. Moller, herzlichen Dank für das Kommen.
Ich freue mich, dass ich da sein kann.
Frau Moller, Sie haben ein Wirtschaftsstudium absolviert, waren im Bankgeschäft tätig, hernach Geschäftsführerin von Greenpeace Österreich, waren auch Unternehmensberaterin und haben eben vor 5 Jahren diese Initiative Mutmacherei gegründet. Was war da die grundlegende Intention? Was treibt da Frau an?
Was Frau angetrieben hat, war eine innere Notwendigkeit, die aus zwei Richtungen gekommen ist. Auf der einen Seite war ich ja auch im Coaching-Bereich tätig und habe aus der Erfahrung einfach gewusst, wie wichtig es ist, mit welchen Informationen man sich versorgt, weil das eine bestimmte innere Befindlichkeit bewirkt. Und auf der anderen Seite habe ich auch selbst die Erfahrung gemacht, so in Zeiten der Wirtschaftskrise und so weiter, wie mich die allgemeine Negativität selbst auch angesteckt hat und zum Teil auch runtergezogen hat. Und ich habe gleichzeitig auch gemerkt, welche unglaublich positive Wirkung Positivbeispiele auf mich haben. Und zuerst habe ich nicht gewusst, was ich mit den vielen, die ich da gesammelt habe, tun soll. Und dann ist irgendwann einmal unter der Dusche die Idee gekommen, das Ding heißt Mutmacherei und bringt eine Sammlung von positiven Dingen in die Welt hinaus. Und das war so der Grundgedanke und die Grundintention.
Ist die Negativität tatsächlich mehr geworden im Erleben? Sie haben das jetzt subjektiv so angesprochen. Sie haben die Wirtschaftskrise angesprochen seit 2008, 2009. Mhm. Glauben Sie, ist das ein gesellschaftlicher Befund?
Ich kann Ihnen das jetzt nicht.
Eine subjektive Wahrnehmung, die auch aus einer anderen Lebenssituation herauskommen kann.
Das kann ich Ihnen auch nur subjektiv beantworten und nicht objektiv. Ich höre es von sehr vielen Seiten, dass also viele Menschen den Eindruck haben, dass die Negativität zunimmt. Ich glaube, es hat vor allem damit zu tun, dass wir ja immer mehr über die gesamte Welt wissen. Ja, dass allein durch die globalen Medien, das Internet und so weiter, wir quasi überall in die Welt jederzeit hinschauen können und dadurch schon auch mehr mitbekommen, was an Dingen falsch läuft. Und ich glaube auch, dass die Menschen immer mehr aufwachen in die Richtung, dass das so nicht der beste Weg ist und eben nach anderen Möglichkeiten suchen.
Über alternative Wege reden wir noch, weil das ist ein Hauptziel Ihrer Initiative, die auch sichtbar zu machen. Bevor wir dazu kommen, eine andere Frage. In der letztwöchigen ORF1-Radiokolleg-Serie Kritischer Journalismus ist viel über Negativschlagzeilen geredet worden. Sie sind auch kurz zu Wort gekommen am vergangenen Dienstag zu diesem Thema. Stimmt es tatsächlich, dass Negativschlagzeilen immer eine erhöhte Aufmerksamkeit oder eine höhere Aufmerksamkeit haben als Good News?
Der Aufmerksamkeitsfaktor ist ein höherer, weil unser Gehirn einfach so gebaut ist, dass es stärker auf negative Dinge reagiert, weil wir negative Dinge als ganz unterschwellig als Bedrohung wahrnehmen und ja irgendetwas tun müssen, um uns vor dieser Bedrohung zu schützen. Ja. Also das heißt, der erste Impuls, quasi eine negative Schlagzeile einmal anzuschauen oder anzuklicken, der ist schon da.
Also ein evolutionär, hochsinnreicher Mechanismus.
Ja, grundsätzlich schon.
Vorsichtig sind.
Ja, und versuchen uns zu schützen und das macht natürlich in Zeiten der Säbelzahntiger mehr Sinn als heutzutage. In dieser Radiokollegreihe ist es ja eben auch darum gegangen, mehr konstruktive Elemente, mehr Lösungsorientierung in den Journalismus zu bringen, weil eben das Fokussieren auch auf Lösungen, nicht ausschließlich, man muss das Problem auch anschauen, aber man muss auch auf die Lösungen schauen, etwas bewirkt bei den Menschen. Ja. Es bewirkt so das Zuversicht, es bewirkt das Gefühl, okay, man kann doch was tun, es bewirkt das Gefühl, vielleicht könnte ich auch was beitragen. Und das, finde ich, ist was unglaublich Wichtiges.
Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Sie haben schon gesagt, wir wissen auch viel über die Medien, über das Internet, von den Grauslichkeiten auf der Welt. Aber ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, dass grundsätzlich wir so viel Lebensverwirklichungsmöglichkeiten haben, individuell wie eigentlich nie zuvor in der Geschichte. Ich würde fast sagen, der Menschheit. Warum ist es so schwierig, zufrieden zu sein?
Ich glaube, es ist so schwierig, zufrieden zu sein, weil auch das Teil unserer Natur ist, immer uns weiterentwickeln zu wollen und dabei aber auch immer gleichzeitig stehen bleiben zu wollen. Ja, also es ist beides da. Es ist ein Drang nach Entwicklung da und es ist ein Teil im Gehirn, der immer sagt, mach nichts anders, weil das kostet zu viel Energie. Ja. Ich denke mir, das ist der eine Punkt. Und der andere ist, dass wir, ich glaube, gerade dadurch, dass wir jetzt so viele Möglichkeiten haben und dass einfach die Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten so rasant gegangen sind, wir schon auch an einem Punkt angekommen sind, wo eben viele das Gefühl haben, so können wir nicht mehr lange weitermachen.
Könnte es sein, dass wir von den Möglichkeiten, die wir rein potenziell haben, überfordert sind? Dass wir genauso überfordert sind, vielleicht, wie wir durch zu viel Information überfordert sind.
Also ich denke mal, am Anfang von so einer Entwicklung steht wahrscheinlich immer Überforderung, weil wir ja noch nicht gelernt haben, damit gut umzugehen. Und da braucht es vermutlich ein paar Schleifen, ein paar Lernschleifen, wo man dann auch sagt, okay, so ist es nicht gegangen, was könnten wir besser machen und was lernen wir sowohl als Individuen als auch als Gesellschaft draus. Und da sind wir jetzt wahrscheinlich gerade dabei, diese erste Schleife irgendwie zu beenden.
Wir tun jetzt ein bisschen, und das ist sehr legitim, herumphilosophieren, aber Ihre Initiative will eigentlich nicht Probleme wälzen und wie ich das verstanden habe, auch in erster Linie nicht herumphilosophieren, sondern konkrete Handlungen, kreative, selbstbestimmte Lösungsmöglichkeiten und Handlungen vorschlagen einerseits und andererseits auch präsentieren. 5 Jahre Mutmacherei, hat es da bestimmte Highlights gegeben?
Oh ja, da hat es jede Menge Highlights gegeben. Unser erstes Highlight war, dass wir es nach einem Jahr unseres Bestehens geschafft haben, ein Crowdfunding aufzustellen und das hat uns einmal ermöglicht, über 500 Projekte dieser Art, die sich eben für einen ökologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel einsetzen, überhaupt einmal vorzustellen.
Also Crowdfunding heißt, da haben sehr, sehr, sehr viele Leute durch Aufrufe und so weiter für die gemeinsame Sache auch spendiert.
Geld. Genau, genau. Mhm. Also gemeinsam Geld zusammengetragen, damit wir das umsetzen können und damit wir diese Projekte vorstellen können. Wir haben dann im Jahr 2013 die Initiative We Pimp the World gestartet. Da haben wir jede Woche ein Projekt größer vor den Vorhang geholt und so in den Social Media und so weit wie möglich unterstützt, um halt alles, was wir an Sichtbarkeit geben können, auch zu machen. Ein großer Tag war für uns auch letztes Jahr im Februar, da hat es den Kongress Gutes Leben für alle gegeben und da hatten wir die Gelegenheit, 5 unserer Mut in the City Walks zu machen an einem Tag.
Von der Wirtschaftsuniversität war das.
Von der Wirtschaftsuni war das, genau. Ja, große Veranstaltung, wo auch sehr viele Alternativen vorgestellt wurden und da konnten wir über 100 Menschen zu solchen mutmachenden Projekten und Initiativen begleiten.
Machen wir es konkret. Ein Lieblingsprojekt von Ihnen, damit wir uns das ein bisschen vorstellen können, was unter anderem da präsentiert wird.
Okay, also mit den Lieblingen bin ich immer vorsichtig, ja. Ich liebe sie alle, aber ich kann gerne ein paar Beispiele bringen. Es gibt zum Beispiel viele Projekte, ich würde mal sagen, so aus dem großen Bereich Gemeinschaft. Ja. Das sind jetzt Gemeinschaftsgärten, das können sein Wohnprojekte, wo es eben darum geht, auch gemeinsam zu entwerfen, wie wollen wir miteinander leben und umgehen. Das können Food Co-ops sein, wo sich Leute zusammentun, um direkt selber bei Bauern und Anbietern einzukaufen. Das kann zum Beispiel sein eine Nachbarschaftsplattform wie Frag Nebenan, die so die virtuelle Welt nützen, um die Leute im realen Leben wieder zusammenzubringen, zu mehr Nachbarschaftshilfe und Kontakt. Was ich auch sehr spannend finde, sind Experimente. Wie zum Beispiel das Experiment Selbstversorgung, wo Menschen versuchen, eben möglichst autark zu leben und auch herauszufinden, was davon geht, wie findet das Lernen statt, was muss man da noch alles bedenken und wissen, um sich möglichst selbst zu versorgen. Spannendes Experiment ist auch der Wohnwaggon. Da versuchen die Leute herauszufinden, was eigentlich so das gute Leben im Sinne von Wohnen bedeutet, wie autark kann man da auch sein und was kann man in so einem Wohnwaggon alles an Dachkläranlagen und Solarzellen und Humusklo und ich weiß nicht was einbauen. Ja, also ganz, ganz innovative Dinge, ganz schön, ganz handgemacht in Österreich.
Sie betonen so stark diesen Begriff Lösungen und lösungsorientiert. Ja. Aber Lösungen kann ich nur finden, wenn ich ein Problem definiere. Also wenn ein Problem da ist, eine Aufgabenstellung, eine Frage, dann kann ich nach der Antwort suchen. Was ist denn Ihrer Meinung nach die grundlegende Frage oder das Problem, das hinter dem Phänomen steht, dass gerade jetzt so viele, ich sag's einmal verkürzt, alternative Initiativen, Lebensformen im Bereich Ökologie, Ökonomie, Technikanwendung und Gesellschaft entstehen? Was steckt da dahinter?
Also wenn ich versuche, das auf eine Ursache runterzubrennen, ich weiß gar nicht, ob das geht, aber ich schaue mal, dann denke ich mir, hat es sehr viel zu tun mit so einem Glauben unseres Wirtschaftssystems, nämlich, dass man erstens einmal unendlich wachsen kann und dass man zweitens einmal die Ressourcen, die wir haben, seien sie jetzt natürliche oder menschliche, quasi unbegrenzt verwenden und ausnützen kann. Und ich glaube, dass es so im Wesentlichen das ist, was uns in immer mehr Schwierigkeiten und Engpässe hineinbringt. Also das spielt dann zum Beispiel in den Umgang mit Energie hinein, die Probleme, die wir durch fossile Energieträger bekommen und Ähnliches.
Aber davor hat der Club of Rome schon Mitte der 70er Jahre gewarnt, hat das eine ganze Generation gebraucht, bis das jetzt hier bei uns in der Industriegesellschaft, in der westlichen Welt, weil sie präsentieren ja global diese Projekte, also nicht nur österreichische, sondern von der ganzen Welt, bis da sozusagen eine Handlungsebene gefunden wurde, um diese Dinge anzugehen?
Offensichtlich, ja. Also ich denke mal, das braucht immer. Und ich glaube, auch da gibt es diese Schleifenbewegung, weil es gab ja schon Phasen, wo ich mal sagen würde, mehr kollektive Bewusstheit dafür gab. Und ich glaube, dass die Probleme, über die wir jetzt gesprochen haben, die Menschen ja selbst auch vorantreiben. Weil jeder ist ja auch ein Teil von dem und ein Teil von dieser Maschinerie und muss quasi selbst auch schauen, wo er oder sie bleibt. Und ich glaube, dass sich dadurch auch so generationelle Schwankungen ein bisschen ergeben. Also die Generationen, die irgendwie engagierter sind und was bewegen wollen und dann wieder die sagen, okay, ich schau, dass ich eine nette Familie habe und mir es gemütlich mache und so. Ja. Und das scheint so ein Wechsel zu sein. Aber was mir wichtig ist, ich glaube, dass wir immer dazu lernen und dass das dazugelernte Wissen ja vorhanden ist und nicht verloren geht.
Ausflüge in die Welt der Lösungen. Die Initiative Mutmacherei feiert ihr 5-jähriges Bestehen. Das ist das Thema der heutigen Sendung von Tag zu Tag, bei der die Gründerin der Mutmacherei, Frau Dr. Ira Molle, zu Gast ist. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, wenn Sie vielleicht eine Frage haben zur Initiative selbst, dann rufen Sie uns an. Unsere Nummer ist wie immer 0800 22 69 79, 0800 22 69 79. Und ich darf Frau Condit in die Sendung bitten.
Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Ich habe jetzt zwei Stichworte gehört, die mich vor kurzem 90-jährig auch wieder darauf gebracht haben, darüber nachzudenken und die Lösungen. Ich meine, Erkenntnis, zuerst einmal nicht nach der Schuld von einem Problem zu fragen, sondern nach der Ursache. Da kriegt man eine andere Antwort. Und wenn man bei dem ist, dann hat man auch meistens auch sogar mehrere Lösungen. Also ich komme immer oder meistens auf mehrere Lösungen. So wie auch das zweite Stichwort war Zufriedenheit. Nachdem ich vor 2-3 Jahren nimmer mehr gehen kann, halb blind bin und habe gespürt, wie ich jetzt fast unglücklich werden wollte. Habe mir gedacht, hast gesund, jung, sterben wollen? Nein. Also ist das jetzt deine Lebensphase und jetzt stell dich drauf ein, du bist ungeschickt und bist zufriedener in dem Moment, wo du damit rechnest, du bist halt schon so botschert und ungeschickt. Also wichtig ist, dass du zufrieden bist und dein Leben so leben kannst, dass du in deiner Räuberhöhle noch einigermaßen gut durchkommst.
Ja, ich glaube, das macht jetzt sehr vielen auch Mut, womit wir direkt beim Thema sind. Frau Moller, bitte.
Ja, Frau Condit, ganz herzlichen Dank für das, was Sie uns jetzt erzählt haben, weil ich finde das wirklich auch mutmachend und gratuliere Ihnen zu Ihrer Lebensfreude und Ihrem Lebensmut. Das, was Sie angesprochen haben, mit nicht auf die Schuld zu schauen, sondern auf die Ursache von Problemen, also ich bin da ganz bei Ihnen. Ich denke mir, das ist schon einmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um zu Lösungen kommen zu können. Und ich glaube, ein zweiter ist auch noch, überhaupt einmal den Blick in Richtung Lösungen zu richten, weil viele Menschen bleiben ja dabei hängen, dass sie die Probleme betrachten und fast wie hypnotisiert anschauen und auch in der Analyse der Probleme irgendwie verhaftet bleiben. Und wenn man einfach in Richtung Lösungen denkt, ne, sondern man sagt, okay, es gibt bestimmte Lösungen, wie kann ich sie finden, wo könnte sie sein, was könnte mir dabei helfen, sie zu finden, dann geht es noch einen Schritt besser, ne?
Die Frau Condit hat ganz richtig unterschieden, Sie haben es jetzt angesprochen, Schuld, das ist ein normativer Bereich und Ursache, das ist ein rationaler Bereich, könnte man sagen. Jetzt stellen Sie viele, in Summe, wie viele Projekte vor auf Ihrer Webplattform? Es geht in die Tausende.
Sind wir noch nicht ganz, im Moodmap haben wir über 600 drinnen.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr viel.
Genau.
Jedes Projekt hat nolens volens einen gesellschaftlichen Impact. Nach welchen Kriterien wählen Sie die Projekte oder gibt es da eine Selektion oder sagen Sie auch da manchmal, na, das kommt mir jetzt nicht ganz koscher vor oder ja, vielleicht steckt da irgendwas dahinter, eine politische Richtung, die ich jetzt nicht zuordnen kann oder eine Geschäftemacherei oder was, weiß Gott was. Also wie ist da das Kriterium des Auswählens bei dieser Präsentation?
Die Auswahlkriterien sind, dass die Projekte, die wir herzeigen möchten, so viel wie möglich, ich sage einmal, einen Paradigmenwechsel mit sich bringen sollen. Ja, das heißt, dass sie in diesen Bereichen ökologischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher Wandel so viel wie möglich umsetzen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Bioladen eröffnet, ist das fein und wunderbar für die Gegend, aber das
nichts Neues,
also. Ist nichts Neues, ja, und ja, verändert noch nicht so wirklich jetzt diese Dreierschaft. Aber wenn jemand dabei gleichzeitig auch versucht, ein neues Wirtschaftsmodell umzusetzen, wenn jemand dabei, ich weiß nicht, die Anrainer mit einbezieht oder ein Gemeinschaftsmodell draus macht oder so, dann ist das was Neues und dann ist das auch stark mutmachend, weil es auch einem dazu bringt, in eine neue Richtung zu denken und es hat auch einen kreativen Ansatz. Das ist ein Punkt, der ganz wichtig dabei ist. Ein zweiter ist auch, dass wir Projekte herzeigen wollen, die es schon gibt. Weil Ideen gibt es ja viele und es schreiben uns oft Leute, die sagen, ja, ich habe da so eine tolle Idee, wo ich mir aber denke, eine Idee allein macht vielleicht noch nicht so viel Mut. Wir wollen ja auch zeigen, dass es möglich ist, die Dinge in die Welt zu bringen und umzusetzen. Das heißt, es sollte schon angekommen sein in der Welt. Und Projekte, die wir nicht reinnehmen können, sind karitative Projekte, die natürlich auch unglaublich wichtig sind in der Welt, aber die zu wenig in diese Richtung gehen, etwas, also das grundlegende Problem zu verändern.
Aber helfen Sie auch, Ideen zu realisieren?
Das können wir leider nur in geringem Ausmaß machen. Also wir machen es dann im Sinne von, dass wenn irgendein konkreter Tipp gebraucht ist oder
können
oder
Sie Kontakt,
eine Vernetzung, genau.
Herr Galani, bitte.
Grüß Sie. Erstens, das finde ich diese Initiative ganz super, Mutmacherei.
Dankeschön.
Und mein Beitrag ist, das ist auch etwas mit Sprachkultur zu tun. Wenn zum Beispiel man gefragt wird oder jemand fragt, wie geht's dir? Ja, es muss gehen, könnte besser sein. Und ich denke, dass irgendwie auch, sag mal, entweder im Sprachkultur oder allgemein, wie man da reagiert, naja, und dadurch denke ich, die Einstellung von Einzelpersonen, das spielt auch Rolle, dass man beginnt schon mit Negativität und dann man kaum denkt weitere, wie die Dame vorher gemeint hat, das Beste zu tun von Situationen, als nur so zu denken, naja, könnte so besser sein und so, statt was wir haben und damit, was man machen kann. Danke. Mhm.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Galani, für diesen Beitrag. Sie sprechen mir wirklich aus der Seele, weil ich denke mir, diese sprachlichen Dinge, das ist was, wo wirklich auch jeder und jede von uns was beitragen und was verändern kann. Also daran zu denken, dass wir eben auch was Positives antworten können und nicht diese Negativfloskeln, wenn es uns vielleicht eh recht gut geht. Und es hilft uns ja auch dabei, unsere Aufmerksamkeit stärker auf das Positive zu richten und nicht automatisch am Negativen zu kleben. Und ich denke mir, das ist allein schon ein ganz, ganz wichtiger Beitrag.
In diesen ganzen Initiativen, so scheint es, wenn man die anschaut, wird sehr stark das solidarische, das gemeinschaftliche Handeln betont. Ist das Bedürfnis, gemeinschaftlich zu handeln, gerade so stark wieder, weil wir doch in einer ziemlich egozentrierten Gesellschaft leben?
Ich glaube,
und wie kommt das in den Projekten zum Ausdruck, diese Gemeinschaftlichkeit? Und wo endet sie? Ich kann mir vorstellen, das endet dann auch vielleicht, wenn es um Fragen des Geldverdienens geht, von Firmengründungen, die ja auch aus solchen Initiativen immer wieder resultieren.
Also meiner Einschätzung nach ist das Bedürfnis sehr, sehr groß. Das persönliche Bedürfnis auf der einen Seite, weil wir ja doch eben in einer ziemlich individualisierten Gesellschaft leben und auch der ständige Konkurrenzdruck, der damit verbunden ist, für viele Leute einfach nicht mehr erfreulich und nicht mehr wünschenswert ist. Ein zweiter Punkt ist auch, dass viele Menschen erkannt haben, dass uns Gemeinschaft im Endeffekt weiterbringt als das Konkurrenzdenken und dass die Probleme, die wir auf der globalen Ebene zurzeit sehen, auch nur gemeinschaftlich zu lösen sind. Ja, die können wir nicht gegeneinander lösen, sondern da müssen wir alle zusammentun. Und ich glaube, die Grenzen des Gemeinsamen oder der Gemeinschaftlichkeit ergeben sich zurzeit noch aus dem, dass wir es noch nicht so gewöhnt sind. Ja, also es ist auch was, was wir erst wieder neu lernen müssen. Was bedeutet das, wenn wir was gemeinsam tun? Was bedeutet das, wenn wir uns anders verhalten, auch wenn wir anders wirtschaften, als wir es jetzt über Jahrzehnte gelernt haben? Und das kann total gut gehen und es kommen natürlich immer wieder auch kleinere oder größere Konflikte auf. Und das Schöne ist, auch dafür gibt es ja mutmachende Instrumente. Also viele Initiativen arbeiten zum Beispiel mit der Soziokratie. Das heißt, überlegen sich auch von vornherein, wie treffen wir Entscheidungen und welche Art von quasi Verfassung geben wir uns und wie gehen wir im Konfliktfall miteinander und mit den Themen um.
Also Sie sind sich bewusst, dass man von vornherein ein Reglement braucht für die Kommunikation, für die Interaktion und vor allem für mögliche Konflikte.
Genau, also die gehen das grundsätzlich...
ein sehr reifes Bewusstsein von sozialer Gruppe und sozialer Ordnung. Frau Urdl, bitte.
Ja, also das Thema ist ja total interessant, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das auf einem sehr hohen Niveau ansetzt. Und für mich spontan war jetzt einfach der Gedanke, dieses Mut machen, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen wirklich entstanden ist und wer sich jetzt daran beteiligt, welche Altersgruppen und so, aber mir ist spontan die Idee gekommen, man müsste doch solche Mutmacher-Stammtische einfach einmal einführen. Es gibt so viele negative Stammtische, die sich zusammensetzen und alles nur in die negative Richtung durchkauen. Und dann könnte man ja zum Beispiel in einem Haus der Begegnung zum Beispiel mal vorschlagen, wir gründen eine Gruppe Mut machen und lassen das aber jetzt einmal entwickeln, weil dieses sich gegenseitig Mut machen, das betrifft so viele Ebenen. Selber spürt man schon total, wo es anders sein sollte, aber man hat da keine Werkzeuge. Aber in einer Gruppe, die man gründet, kann man vielleicht wirklich da Ideen mal entwickeln, wie man auf höhere Ebene weiterarbeitet und dann auch sich die Regeln im Laufe der Zeit auch gibt. Einfach, aber der Anfang ist doch gar nicht so leicht zu setzen für solche Initiativen.
Danke, Frau Urdl, vielleicht eine wirklich interessante Idee. Physische Stammtische wieder, weil den digitalen Stammtisch, den gibt es ja bei der Mutmacherei, wenn ich das so salopp sagen darf. Ich sage das jetzt gleich einmal dazu, das ist www.mutmacherei.net, weil das spielt sich natürlich großteils, ne, im Netz ab, auf dieser Vernetzungsplattform von Molle. Was sagen Sie zu dem Vorschlag der Frau Urdl.
Ja, Ihr Vorschlag gefällt mir sehr gut, Frau Urdl. Und ich möchte Sie auch einladen, das gemeinsam mit uns in die Welt zu bringen. Sie haben diese wunderbare Idee gehabt und wenn Sie Lust haben, das umzusetzen, dann wäre das ja eine Möglichkeit, dass wir schauen, ob wir sowas ins Leben rufen können. Mir gefällt das auch sehr gut, wenn es eben auf einer anderen Ebene als jetzt im Internet auch andockt und wir auch Menschen erreichen können. Ich möchte vielleicht der Vollständigkeit halber dazu sagen, dass wir das ohnehin auch tun. Also es spielt sich nicht nur im Internet bei uns ab, es gibt uns auch im realen Leben draußen. Wir machen zum Beispiel die Mut in the City Walks. Das sind Stadtspaziergänge, wo wir eben solche Projekte und Initiativen besuchen. Und wir machen demnächst sowas auch per Fahrrad. Da gibt es am 4. Juni einen Termin. Also wer Lust hat mitzufahren,
all diese Termine sind einsehbar natürlich auf der Website und da muss man schon, oder möchte ich noch dazu sagen, dass das auch von der UNESCO-Kommission als vorbildliches Dekadenprojekt für nachhaltige Bildung ausgezeichnet wurde. Diese Citywalks, von denen Sie gesprochen haben, und ich darf Frau Rath in die Sendung bitten.
Ja, hallo, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich wollte dazu sagen, erstens gefällt mir das sehr gut. Ich lebe am Land und am Land funktioniert das Mutmachen weit stärker als in der Stadt, weil die Menschen sich hier besser kennen, Nachbarschaftshilfe und so weiter. Es hängt natürlich immer vom Einzelnen ab, wie der Einzelne sich einbringt. Und ich lebe das, was Sie da in der Sendung sagen, und ich mache den Menschen Mut. Und es fängt aber immer bei mir selbst an. Wenn es mir mal nicht gut geht, dass ich einfach dafür sorge, dass es mir wieder gut geht. Und ein Schlüssel dafür ist die Dankbarkeit. Und die Dankbarkeit dafür, dass wir in einem wunderbaren Land leben und sehr viele Möglichkeiten haben. Und einen Punkt, den möchte ich schon als sehr wesentlich betrachten. Mir geht es einfach viel besser, seit ich weniger fernsehe und weniger mich mit negativen Nachrichten beschäftige. Das heißt, ich lese das einfach nicht. Ich karenziere. Und das tut sehr gut und da wollte ich Sie einfach noch um Ihre Meinung dazu fragen.
Ja, Sie haben ein paar ganz spannende Punkte angesprochen, nämlich einmal Stadt-Land. Ich glaube auch, dass viele Dinge, die wir jetzt in der Stadt quasi neu erfinden, für Menschen, die am Land leben, gar nicht so neu sind. Das heißt, vieles von dem Neuen ist im Grunde genommen ein Zurückgreifen auf bestehende Dinge, die schon mal gut funktioniert haben. Und das finde ich auch schön so. Ja. Die Dankbarkeit, die Sie angesprochen haben, das ist ein ganz, ganz schöner und wichtiger Punkt, wie man Positives ins eigene Leben holen kann. Also ich kann das nur auch aus persönlicher Erfahrung wirklich jedem empfehlen, zum Beispiel, wenn man am Abend schlafen geht, vorher noch ein paar Minuten zu überlegen, wofür bin ich dankbar. Und die negativen Nachrichten, die Sie angesprochen haben, ja, bei dem Punkt waren wir heute eh schon einmal. Also ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die ihre Einstellung da teilen, die eben sagen, ich schaue in die Medien, die so viel Negativität verbreiten, einfach nicht mehr rein, weil es ja auch quasi nicht weiterbringt.
Ne? Wo beginnt da der Eskapismus sozusagen, die selbstgewählte Isolation und das dann doch auch Augen zumachen?
Also die Menschen, von denen ich es weiß, die informieren sich ja schon. Ja, also
aber durch andere Medien
Lesen. Genau. Ja, durchaus auch durch andere Medien. Wir sind ja jetzt auch in der Lage, uns quasi die Medien selbst zusammenzustellen und die Quellen selbst auszuwählen, was natürlich aufwendiger ist, als wenn man nur in die U-Bahn-Zeitung schaut, aber die Möglichkeit gibt's. Also das heißt, man muss nicht notwendigerweise isoliert sein, nur weil man die negativen Medien nicht konsumiert.
Frau Schreiner, bitte.
Grüß Gott. Ich bin ganz begeistert, Frau Dr. Molle, was Sie da alles in Wege bringt und Mut macht, weil ich habe den Eindruck, das kann man sehr brauchen. Weil irgendwo ist die Welt ein bisschen nicht mehr so, wie sie sein sollte. Wir haben immer die Idee, mit viel Geld sind wir glücklich. Glücklich macht Geld nicht. Es erleichtert nur ein bisschen das Leben. Aber ich habe geholfen, Flüchtlingen Deutsch beizubringen und es war richtig ein Erfolgserlebnis für mich.
Schön. Ja, wunderbar. Das, ja, also ich denke mir, anderen zu helfen ist immer auch was einem selbst gut tut, ja, und was natürlich das eigene Glück und die eigene Zufriedenheit hebt und das unter Umständen wesentlich mehr als Geld.
Geld ist ein wichtiges Stichwort dennoch, weil wir brauchen ja das auch. Ja. Wenn Sie die Projekte, die Sie präsentieren, anschauen, sind das mehrheitlich Projekte auch intendiert damit, letztlich Geld zu machen? Mhm. Also jetzt nicht im Sinn von Profitmaximierung, aber doch Einkommen zu erzielen und so weiter. Oder sind das mehrheitlich Projekte, wo sich engagierte Leute in ihrer Freizeit neben sozusagen Geldberufen zusammentun?
Ich würde sagen, es ist sowohl als auch. Ja. Viele Projekte haben natürlich schon die Überlegung, auch Einkommen zu erzielen, weil sie ja unglaublich viel Zeit hineinstecken und die wenigsten in der Lage sind, quasi so viel Zeit herzuschenken. Aber selbst bei denen, die eben Einkommen erzielen wollen, gibt es meistens irgendeine neue innovative Idee dazu, wie man das macht. Also zum Beispiel, dass wenn es jetzt ein Beitrag ist, dass man sagt, es kann jeder selbst entscheiden, wie viel er oder sie zahlen möchte, oder dass es Modelle sind, wo sich andere beteiligen können am finanziellen Nutzen und Ähnliches. Also auch da gibt es viel an Kreativität und Neuem.
Sie bieten einen Workshop an, der sich Brain 4.0 nennt. Mhm. Was hat es denn damit auf sich?
Bei dem Workshop geht es darum, dass wir so auf Basis von Gehirnforschung, Neuropsychologie, positiver Psychologie und so weiter, das heißt mit wissenschaftlichem Fundament, uns auf der einen Seite damit beschäftigen, es gibt im Gehirn einen Hang zur Negativität, der eben zu tun hat mit diesem Bedürfnis nach Schutz. Genau.
Ja.
Das steht uns oft auch ein bisschen im Weg, ja, weil es eben dazu veranlasst, ein bisschen auf die negativen Dinge zu schauen. Und die wunderbare und gute Nachricht ist auch, das kann man verändern. Das können wir selbst im Wesentlichen durch das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, verändern. Das heißt, wir können unser Hirn trainieren, wir können unser Hirn quasi umerziehen, umprogrammieren, dass es lernt, viel, viel stärker aufs Positive zu schauen und dadurch auch unser eigenes Leben zufriedener, glücklicher und positiver zu gestalten.
Klingt sehr gut. Wer das in Frage stellt, kann sich ja mal bei so einem Workshop auch beteiligen. Frau Kichel, bitte.
Ja, schönen Nachmittag. Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass zurzeit Dankbarkeit, Zufriedenheit, das war eigentlich nicht mehr in. Man hat im Gegenteil noch immer mehr nach mehr streben sollen und bin ein kommunikativer Mensch und bin immer so jetzt in der Zeit bei den Flüchtlingen, sei es beim Bus oder bei der Krebskrankenkasse oder so, mit Menschen zum Reden kommen und es waren immer so negativ. Und dann habe ich sie wirklich mal gefragt, haben sie jetzt weniger Geld, seit die Flüchtlinge da sind, haben sie die Wohnung nicht mehr, haben sie keine Pension mehr oder die Arbeit verloren, hat die andere gesagt, ja, meine Schwester hat keine Arbeit. Dann sage ich, ja, aber der Flüchtling hat sie ihnen noch nicht weggenommen, das kann passieren. Also wenn man da mit den Menschen redet, dann denkt man, das sind wirklich diffuse Ängste, weil ich habe sie nicht, gell? Ich muss sie wirklich zugeben, weil ich einfach eben schon ein bisschen das Dankbare drin habe. Klar hat man ein bisschen Angst, wie geht's weiter, aber nicht um mich habe ich Angst, sondern wie geht's ganz weiter, weil ich glaube, wir sind alle viel zu ich bezogen. Wir müssen eigentlich, glaube ich, uns um andere Menschen zurzeit Sorgen machen, um uns noch nicht. Vielleicht bin ich jetzt zu egoistisch und denke nur wieder doch nur an mich, aber ich sehe es halt so. Weil im Grunde genommen haben wir eigentlich noch gar nichts mitgemacht, außer geholfen oder nicht geholfen. Aber ihn selber hat es doch noch nicht so betroffen.
Ja, und die Dankbarkeit, die Sie angesprochen haben, die ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges auch eine Quelle für Freude und Glück und Kraft für uns und gleichzeitig auch ein wichtiges Werkzeug, weil sie ja dabei hilft, dass wir darauf schauen können, was eigentlich in unserem Leben eh wunderbar ist und wie gut es uns geht im Vergleich zu eben anderen Menschen, die zurzeit gerade einen ganz, ganz anderen Weg gehen und schlimme Dinge erleben. Und also ich finde, wenn man immer wieder auch auf das hinschaut, so wie gut wir es eigentlich eh haben, das macht ja automatisch auch schon offener und freundlicher gestimmt anderen gegenüber. Also Glückwunsch auch zu dem Weg, den Sie eingeschlagen haben und dass Sie das für sich schon herausgefunden haben.
Solidarisches Handeln setzt geteiltes Wissen voraus. Ein Motto auf Ihrer Homepage ist, die Antworten sind längst da draußen. Ist es wirklich so einfach? Oder brauchen wir nicht noch viel, viel mehr Wissen, um sinnvoller und zukunftsfähiger zu leben?
Also ich glaube, genug Wissen kann es gar nie geben. Der Spruch ist natürlich ein bisschen plakativ, man braucht ja irgendeinen Slogan auch. Ich glaube, dass es wichtig ist, darauf zu schauen, dass so viel schon draußen ist und sich auf das zu konzentrieren.
Ira Molle, danke für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Ich darf noch einmal die Webseite der Initiative ansagen. Das ist www.mutmacherei.net. www.mutmacherei.net. Und morgen geht es um eine neue Geschichte des Habsburger Reiches. Peter Jodson hat ein neues Buch geschrieben, das der Historiker The Habsburg Empire A New History nennt, und er wird zu Gast bei Philipp Blom sein. Andreas Rubrich dankt für die Aufmerksamkeit und wünscht noch einen angenehmen Nachmittag.